Hey Julia, ich bin's Diana. Ich habe gerade wieder auf Insta gesehen, man soll sich doch eine östriolhaltige Vaginalcreme, also so eine ganz typische Creme gegen Scheidentrockenheit mit dem vergleichsweise schwachen Östrogen Östriol, ins Gesicht schmieren, um jünger auszusehen. Da finde ich es jetzt ziemlich super, dass wir heute mit dieser Folge kommen, denn Gynäkologin Dr. Anneliese Schwenkhagen und Dermatologin Dr. Nicola Otte halten das für keine gute Idee, weil es eben einen entscheidenden Unterschied gibt zwischen der Vaginalhaut und der Haut im Gesicht. Aber hör selbst. Liebe Grüße.
Willkommen zu einer neuen Folge von Meno an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe interessierte und innerlich und äußerlich gereifte Frauen.
Jede Woche empowern wir euch mit Wissen und Inspiration. Wir sprechen mit spannenden Frauen über genau die Themen, die in der Mitte des Lebens plötzlich ganz groß werden.
Wir, das sind Diana Helfrich, Expertin für Frauengesundheit,
und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion.
Heute spricht Diana mit
Dr. Anneliese Schwenkhagen und Dr. Nicola Otte. Dr. Schwenkhagen ist Ihnen und euch, liebe Hörerinnen, bestens bekannt. Die Gynäkologin hat mit Dr. Katrin Schaudig eine Praxis mit Schwerpunkt Hormone hier in Hamburg und engagiert sich seit vielen Jahren für Frauen in der Lebensmitte und ihr Thema Wechseljahre. Dr. Nicola Otte praktiziert ebenfalls in Hamburg in einer großen Hautarztpraxis. Sie ist Fachärztin für Dermatologie und Venerologie mit Schwerpunkt Lasermedizin und Ästhetik und sieht jeden Tag Frauen in der Lebensmitte. Herzlich willkommen an Sie beide.
Hallo.
Hallo.
Ich freue mich voll, dass Sie da sind, noch dazu im Doppelpack. Großartig. Frau Dr. Schwenkhagen, wir hatten ja über das Thema Haut gesprochen. Und Sie haben sofort gesagt, ja, das müssen wir machen. Und Sie haben sich gewünscht, das zusammen mit Dr. Nicola Otte zu machen. Können Sie für unsere Hörerin einmal sagen, warum ist Ihnen das Thema wichtig und warum wollten Sie gern zu zweit ins Studio kommen?
Warum ist mir das Thema wichtig? Weil es jeden Tag in der Sprechstunde eine Rolle spielt.
Die Frauen ganz kommen oben auf.
Ja, liegt ganz oben auf. Na klar, die Frauen wollen beraten werden wegen Hitzewallung, Stimmungsinstabilität, so die typischen klimakterischen, menopausalen, perimenopausalen Symptome rauf und runter. Und irgendwann kommt dann das Thema, ja, und die Haut ist irgendwie nicht gut oder ich habe Haare an den falschen Stellen, wo ich keine haben will. Ich habe plötzlich Pickel, die ich vorher nicht hatte. Dann ist es ganz oft so, dass es eben nicht ein rein hormonelles Thema ist, sondern dass das ein Thema ist, was dermatologischen Fachverstand braucht. Und dann habe ich mir gedacht, das mache ich doch mit Nicola Otte und zusammen sind wir da ein gutes Team und können die Probleme auch lösen.
Das heißt, Sie schicken einander Patientinnen zu. Was haben die für Probleme, wenn die zu Ihnen jetzt erstmal kommen, zu Frau Dr. Schwenkhagen?
Also was haben die so für Probleme? Das eine ist das große Thema Hautalterung und was kann ich dagegen tun? Mhm. Ich würde sagen,
kommen wir gleich noch zu.
Der Effekt der Hormone tendenziell vielleicht sogar ein bisschen überschätzt. Und dann kommt das Thema Hautunreinheiten, Akne, Haare an den falschen Stellen. So im Nebenbefund sehen wir natürlich auch manchmal Befunde, wo wir denken, das könnte ein Hautkrebs sein. Die gehören dann natürlich ganz postwendend in die Dermatologie. Also wenn ich Patientin untersuche, dann sehe ich natürlich, weil ich direkt drauf gucke, ich gucke ihnen ins Gesicht, ich gucke ihnen ins Dekolleté, dann sehe ich schon Stellen, die wirklich potenziell auch viel Sonne abgekriegt haben und ein Problem sein können. Und wenn man sich so jeden Tag selbst im Spiegel sieht, dann merkt man möglicherweise gar nicht, dass sich da irgendwas verändert.
Von den Frauen, wo so ein Hautkrebsalarmglöckchen angeht, abgesehen, was sind das dann für Frauen, die Sie, Frau Dr. Otte, an Frau Dr. Schwenkhagen weiter schicken, weiter vermitteln?
Also man sieht ja dann schon so ein bisschen, in welchem Lebensalter ist diese Person. Und wenn wir jetzt zum Beispiel über Akne rosacea sprechen, passt das in dieses Lebensalter oder zeigt das vielleicht auch wirklich, dass hier die Lebensmitte vielleicht Richtung Menopause langsam beginnt? Und im Gespräch mit diesen Frauen stelle ich recht häufig fest, dass es dann so ein Unwohlsein gibt. Also die sind mit ihrer Situation, mit ihrer Lebenssituation etwas überfordert. Sie merken, irgendwas verändert sich. Es ist jetzt nicht nur die Haut, die jetzt Symptome zeigt, weswegen sie bei mir sind, sondern sie stellen dann selber vielleicht auch schon mal in Frage, kann das sein, dass ich in die Wechseljahre komme? Habe ich vielleicht irgendwie ein Hormondefizit? Können wir irgendwas im Blut mal nachweisen? Und das sind dann die Patientinnen, die ich dann zu Frau Dr. Schwenkhagen tatsächlich gerne weiterleite. Natürlich sie auch behandeln mit ihren dermatologischen Fragestellungen, aber da ist die Mitarbeit mit Frau Dr. Schwenkhagen zusammen halt eine ganz große Bereicherung.
Okay, wir hatten die Akne oder Hautunreinheiten im weiteren Sinn, sage ich jetzt mal. Dann hatten wir Haare, da kommen wir gleich noch zu. Gibt's noch was, was dann so sich so häuft in diesem Lebensalter?
Ja, natürlich. Jede Frau stellt ja irgendwann fest, dass die Alterung nicht an ihr vorbeigeht. Das heißt, man bekommt kleine Linien, man bekommt kleine Fältchen.
Es ist alles nicht mehr so saftig.
Es fängt an, sozusagen zu hängen. Also das sind tatsächlich Dinge, wo wir eigentlich tagtäglich auch viel mit zu tun haben.
Und was ist mit Pigmentflecken? Also ist das was Sie jeden Tag,
Durchaus. Also Pigmentstörungen sowieso. Aber wenn wir jetzt ins höhere Lebensalter gucken, dann sind natürlich auch die sogenannten solaren Lentigines, also die Sonnenflecke, sind ein großes Thema. Ich sage immer zu meinen Patienten, es macht sie älter, als sie sind. Die brauchen sie nicht zu behalten. Sie sind natürlich rein medizinisch, wie soll man sagen, sie sind unkritisch. Ne? Sie machen keinen, sie verändern sich nicht in Richtung eines Hautkrebses, aber sie verändern ja das Erscheinungsbild. Also wir alle streben ja nach einem gleichmäßigen, schönen, glatten Teint und jetzt nicht nur, was die Furchen und Linien angeht. Aber auch so Rötungen und Pigmente lenken ja unsere Blicke ab. Und dementsprechend diese Sonnenflecken sind durchaus Thema.
Und ist denn dann so ein Sonnenfleck einfach ein Pigmentfleck an einer Frau im entsprechenden Alter? Oder muss man die beiden wirklich nochmal voneinander unterscheiden?
Nee, das muss man ganz klar auseinander dividieren. Das eine ist das Muttermal, was ich sozusagen bis zum 20. Lebensjahr, 25. wahrscheinlich entwickle. Und die solare Lentigo, der Sonnenfleck oder auch Altersfleck, wie ja viel genannt wird, ist tatsächlich eigentlich nur eine Anhäufung von Pigment. Als hätten sie einen Pinsel genommen und hätten sich einen braunen Fleck gemalt. Und der betrifft Männlein genauso wie Weiblein. Also insofern ist das etwas, was zu unserer normalen Hautalterung dazu gehört. Grundsätzlich ist der Pigmentfleck, also dieser Sonnenfleck, ist eigentlich mehr ein Substrat dessen, dass Stoffwechselprozesse langsamer werden. Zum einen haben wir einen chronischen Lichtschaden, den wir über viele Jahre und Jahrzehnte uns beigebracht haben. Und das zweite ist tatsächlich die Hautalterung. Also hier ist gar nicht das Hormon so wirklich im Vordergrund, dass man sagen kann, nur weil ich jetzt eine hormonelle Dysbalance entwickle, bekomme ich Pigmentflecke. Weil wie gesagt, das betrifft Männlein wie Weiblein. Und es ist tatsächlich wirklich eher, dass der Sonnenfleck an Ort und Stelle, dass dieses Pigment dort nicht so schnell abgebaut wird.
Ah, okay.
Also dass einfach die komplexen Systeme, die in der Haut ja vorhanden sind, die Reparatur machen, die also Abbau und Aufbau bewirken, dass die halt bei einem Sonnenfleck einfach in diesem Moment nicht mehr so angreifen. Und dadurch entstehen halt diese Pigmentflecken.
Die dann sehr störend sind, weil mittlerweile geht es eben nicht mehr nur um Falten, sondern um diese Evenness of Skin. Ne? Das ist ja,
richtig.
Ja, da hat sich wirklich auch was verändert. Ne? Seit wir jung waren, da wurden Falten gejagt und jetzt geht es irgendwie noch um mehr. Ne?
Gleichmäßigkeit,
ja,
genau.
Ja. Jetzt sind wir ja teilweise schon ziemlich tief eingestiegen. Ich wollte aber noch mal ganz grundsätzlich fragen, also was passiert denn in der Haut, wenn wir in die Wechseljahre kommen und das Östrogen ja erstmal schwankt und dann weniger wird? Was, also und bitte in gnädigen Worten, weil mir ist schon klar, Östradiol gilt ja als zentrale Stellsubstanz, habe ich kürzlich gerade wieder gelesen in puncto Alterung. Ne?
Ja, wir werden älter und unsere einzelnen Organe altern. Manche Organe altern, habe ich gerade gelesen, etwas schneller als andere. Und für die Hautalterung kann man einiges tun, dass es schneller geht.
Sonne?
Und das hat Nicola Otte eben schon gesagt. Einmal richtig in die Sonne und das möglichst intensiv und lange. Und dann auch noch Rauchen dazu.
Ist auch.
Und dann vielleicht auch noch so Dreck aus der Luft und so. Das ist alles irgendwie überhaupt nicht gut.
Stress,
ja. Und es sind diese extrinsischen Faktoren. Und dann gibt es eben als wichtigen intrinsischen Faktor, der von innen kommt, die Sache mit den Hormonen. Und man muss sich vorstellen, dass wenn man 20, 30 ist, hat man ganz viel Östradiol. Der Eierstock funktioniert wunderbar. Man hat ganz hohe Spiegel. Und dann schwankt das, wie Sie eben schon gesagt haben, hin und her, um die Wechseljahre drumherum, rauf, runter. Und irgendwann sind wir dann bei ganz niedrigen Spiegeln. Ich sage jetzt mal so eine Zahl. Also eine Frau mit einem ganz normalen, gesunden Zyklus hat einen Östradiolspiegel, der schwankt zwischen 30 und 300 Pikogramm und in den Wechseljahren liegt der Wert unter 30, unter 25, manchmal nur noch gerade oberhalb der Nachweisgrenze. Das ist ein Bruchteil von dem, was man vorher hatte. Und wir wissen ja schon lange, dass Östrogene für ganz viele Organsysteme wichtig sind, zum Beispiel auch für den Knochen, aber eben auch für die Haut. Östrogene tun ganz viel. Die sind ganz wichtig für die Bildung von Kollagen und Elastin. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt und eine spannende Zahl gefunden, dass Frauen nach den Wechseljahren, also nach der letzten Regelblutung, wenn sie nicht Hormone bekommen, jedes Jahr einen Verlust von 2% ihres Kollagens haben. Das fand ich dann doch sehr bemerkenswert.
Mit der Muskelmasse.
Ja, es wird einfach irgendwie immer weniger. Also Kollagen wird weniger, Elastin wird weniger. Östradiol ist auch ganz wichtig für den Torsor der Haut, für die Fähigkeit, auch Flüssigkeit zu binden, dass die Haut prall aussieht, dass sie elastisch ist. Östradiol ist ganz wichtig dafür, auch die Schäden, die Haut so oder das, was die Haut ärgert, einfach weniger intensiv werden zu lassen. Es gibt bestimmte Substanzen, Matrix-Metalloproteinasen, das sind ein Enzym, die zerschneiden einfach die elastischen Fasern der Haut. So kann man sich das vorstellen. Und man kann zum Beispiel durch Östrogene, weiß man, dass die diesen Prozess ein bisschen reduzieren. Sie reduzieren den oxidativen Stress, den die Haut abkriegt, da sind sie wichtig. Sie können sogar so ein bisschen Einfluss darauf nehmen, wie die Haut mit Lichtschäden umgeht. Das heißt, die Haut hat ganz viele Vorteile von dem Östradiol, was da drin ist. Und es ist auch so, dass zum Beispiel die Auswirkungen von männlichen Hormonen auf die Haut, die werden eben durch das Östradiol, durch die Östrogene partiell kompensiert. Und wenn das plötzlich fehlt, bei den männlichen Hormonen ändert sich nicht so viel, dann hat man eine Dysbalance zwischen dem Östrogen und dem männlichen Hormon. Und plötzlich ist relativ mehr männliches Hormon da und schon schafft es Probleme. Also das heißt, Östrogene haben einfach ganz, ganz, ganz vielfältige Effekte auf die Haut. Und wenn die plötzlich fehlen, dann muss man leider sagen, dann sieht man das als Frau, wenn man in den Spiegel guckt, eben in den meisten Fällen schon. Das ist so. Und wenn man schwangere Frauen anguckt, dann sagt man, die haben eine fantastische Haut. Also wenn wir von Glow sprechen, komisches Wort, würde ich sagen, auf Schwangere trifft es durchaus zu. Aber die schwimmen förmlich in ihren Hormonen, ganz kurzfristig, Haare gut, Haut gut, Nägel gut, alles gut, total prima. Und dann wird das Kind geboren und danach fällt das Ganze in sich zusammen. Die Haare gehen wieder aus, man sieht wieder aus wie vorher. Ja, so ist das, ja. Also das illustriert einfach sehr schön, was Östrogene können. Ziemlich viel.
Ich habe mich gefragt, in den Wechseljahren gibt's ja diese Phasen der großen Schwankungen. Also Katrin Schaudig hat das Wort Turm hoch für Östradiol benutzt. Mhm. Ne? Sieht man das der Haut denn dann auch an oder reden wir über ganz andere Zeiträume?
Also wenn man so guckt zur Zyklusmitte, haben sie kurzfristig innerhalb von ja wirklich wenigen Tagen eben auch diese turmhohen Östradiolspiegel, aber nicht Langstrecke, sondern nur kurzfristig. Und in den Wechseljahren kann es eben sein, in dieser Perimenopause, dass man auch mal über einen Zeitraum von ja Wochen, seltener Monaten, tendenziell eher Wochen mal einen hohen Östrogenspiegel hat. Und mir ist nicht aufgefallen, dass man das der Haut ansieht, aber die Patientin findet es eigentlich unangenehm, weil so viel Östrogen macht eben Wassereinlagerung und das ist vielleicht für die Haut im Gesicht ganz schön, weil man dann irgendwie wirklich eine schöne Haut hat, aber dann kriegt man Brustspannen und die Ringe gehen nicht mehr ab und das ist dann...
Das man fühlt sich einfach nicht gut.
Nee, man fühlt sich mit diesem vielen Östrogen dann im Zweifelsfalle auch nicht gut. Das heißt, da ist der Preis recht hoch.
Das verstehe ich. Und dieses schubweise Älterwerden, ich finde, das ist was, das beobachte ich an mir selbst, aber da habe ich schon mit vielen Frauen drüber gesprochen, dass man so, man guckt irgendwie 50 Mal in den Spiegel, findet sich unverändert, beim 51. Mal denkt man, boah, kann man das hormonell oder dermatologisch erklären, dieses Phänomen?
Werbung.
Bevor es weitergeht, hier ein paar Worte zu unserem Werbepartner Simon Mobile. Das sind die, die mit dem Waschbär namens Simon in cooler Jeanskutte werben und ich bin heute gewissermaßen die Waschbärin und darf deshalb an dieser Stelle auf den flexiblen Simon Mobile Vertrag hinweisen. Das heißt, viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis, denn pünktlich zu seinem 5. Geburtstag schenkt Kollege Waschbär Simon euch dauerhaft mehr Datenvolumen. Zum Beispiel 70 GB ab 9,99 Euro. Oder 250 GB ab 21,99 Euro. Ihr seid weiterhin maximal flexibel durch die monatliche Kündigungsfrist. Top-D-Netz-Qualität inklusive 5G und eine Allnet-Flat ist auch dabei. Meno an mich-Hörerinnen erhalten als Neukundinnen bei Eingabe des Gutscheincodes MENO5 auf simon.link/meno oder in der App bis zum 26. Juli 2026 12 Monate monatlich 5 GB geschenkt. Alle Infos und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt geht es weiter mit der Folge. Ich glaube einfach, dass wir alle haben einen stressigen Alltag und haben viel zu tun und machen jeden Tag sozusagen unsere Körperpflege und Körperhygiene. Dann gibt es den einen Moment, ob das jetzt im Urlaub ist oder wenn es Frühling wird und man zum ersten Mal vielleicht die
Sommerklamotte anprobiert, da gibt es den einen Moment, wo man einfach feststellt, irgendwas ist anders. Also ich habe viele Patientinnen, die genau mit dieser Fragestellung kommen, nicht warum, sondern die sagen, ich bin seit gestern, also ich bin jetzt plötzlich.
5 Jahre an einem Abend, ne?
Ja, also diese Falte, die habe ich noch nicht gehabt. Oder, ne? Also Veränderungen, die sehr plötzlich und sehr präsent sind. Genau.
Also das ist dann eher eine Frage eine der Wahrnehmung.
Ja,
kann man
ich
jetzt
auch sagen.
Nicht irgendwie würde ich vollkommen aus der Tasche zaubern.
Nein, das würde ich völlig unterschreiben. Das ist irgendwie, jeden Tag gucke ich mich im Spiegel an, denke, geht so. Und dann kommt der Tag, wo ich am Tag, wo ich einfach ganz viel gearbeitet habe und wenig geschlafen habe. Und dann guckt mich ein Wesen aus dem Spiegel an und ich denke, ich habe mich jünger in Erinnerung gehabt. Was bitte ist dir passiert? Und bei kurzem Nachdenken weiß ich, okay, also ein Friseurtermin wäre schon mal ziemlich gut. Bisschen mehr schlafen wäre auch gut. Und Urlaub wäre auch schon mal eine gute Idee.
So, immer.
Ungefähr so.
Und dann habe ich mich gefragt mit der Pigmentierung. Ne? Also wir hatten es ja gerade schon angerissen. Aber diese Neigung zu Pigmentflecken, die wächst ja auch in der Lebensmitte. Ne? Kann man das erklären? Wir hatten ja gerade schon diesen Umweltfaktor, aber den Zusammenhang mit den Hormonen, weil die kommen ja auch mit der Pille zum Beispiel, die kommen mit einer HRT unter Umständen. Was ist es denn jetzt?
Was anderes.
Okay.
Also diese so genau. Hautflecken, die gerade beschrieben waren, die in der Schwangerschaft kommen oder unter der Pille, die haben auch einen anderen Namen.
Wie heißen
das
die?
Melasmen, richtig? Korrigier mich, wenn ich
Chloasma habe gerade einen Schluck getrunken, aber Chloasma, Melasma, das
genau,
ist genau
das ist der richtige, das ist genau.
Optisch aber unter Umständen gar nicht zu unterscheiden von so einem
doch,
Alter.
Doch.
Okay.
Also das ist ganz typisch ist hier so eine Mittellinie einmal hier runter, man hat plötzlich da so einen Reißverschluss auf dem Bauch, den man da vorher nicht hatte, oder dass das gesamte Gesicht so eine Pigmentierung bekommt. Und das hat eben was mit den starken Effekten der Östrogene zu tun. Das sieht man eben auch unter hochdosierten Pillen manchmal. Und dann hilft es eben, wenn Patientinnen mir erzählen, also ich habe da plötzlich überall diese großen, großflächigen braunen Flecken bekommen, dass wir sagen, okay, also weg mit dem Östrogen, mit diesem synthetischen Östrogen, ganz wenig Östrogen, vielleicht wirklich eine östrogenfreie Pille und dann bessert sich die Situation auch.
Das sind so flächige Pigmentierungen an der Stirn, an den Wangen seitlich, über dem Wangenknochen und früher hat man die tatsächlich nur in der Schwangerschaft bemerkt. Und heutzutage, wo wir ja nun viel auch Hormone in unserem Leben haben, also Phytohormone, die wir zu uns nehmen und essen, vielleicht auch im Trinkwasser, Belästigung durch Pilleneinnahme etc., ist das etwas, was Sie durchaus auch bei Patienten oder bei Frauen, so auch bei Männern zu 20% sehen, die überhaupt gar keine Hormoneinnahme haben.
Aber das ist ja wirklich ein Phänomen. Ne?
Das ist tatsächlich so. Oh. Wir wissen eigentlich, die Ätiologie, also die Ursache ist nach wie vor nicht wirklich erforscht oder bekannt, aber der Zusammenhang zwischen UV-Strahlung und Hormonen, ne, in dem Fall das weibliche Hormon, das ist tatsächlich der auslösende Faktor für dieses Melasma. Und das ist auch ziemlich hartnäckig, kann man sagen. Und auch eines der schwersten Dinge, die wir versuchen zu behandeln. Mhm. Genau, das gelingt auch nicht immer, muss man ganz ehrlich gestehen.
Und aber eine HRT kann dann unter Umständen auch so ein Melasma.
Ja.
Theoretisch, alles richtig theoretisch, ja, aber man muss sich ja klar machen, dass wir, wenn wir eine Hormontherapie in und nach den Wechseljahren machen, mit sehr viel niedrigeren Östrogendosen therapieren als das, was vorher in der Pille oder in der, geschweige denn in der Schwangerschaft da ist. Das heißt, wir sind ganz niedrig mit unseren Spiegeln. Und die Gefahr, dass dann sowas passiert, ist einfach dadurch kleiner, dass es weniger Hormon ist. Und ich sehe eigentlich dieses Problem tatsächlich bei Frauen nach der letzten Regelblutung, wirklich wenn es so um so eine langstreckige Hormonersatztherapie geht, weniger. Die haben eher dieses Sonnenfleckenthema als diese Chloasmelasma-Geschichte. Das ist nicht deren Thema.
Sonnenfleck meint in dem Fall quasi wie eine Sommersprosse, nur in sehr viel größer. Und meistens sind sie relativ rund, rundlich. Auch recht dunkel pigmentiert und können tatsächlich an Armen, an Händen, im Gesicht, Dekolleté, also wirklich Beine eigentlich am ganzen Körper mehr oder weniger auftreten, da wo eben viel UV-Strahlung war.
Also wir haben es hier mit zwei unerwünschten Hautphänomenen, sag ich jetzt mal, zu tun. Und das eine kann man schon mit Hormonen erklären, nämlich die Melasmen, und das andere ist eher eine Stoffwechsel- und Alterungsgeschichte.
Alterungsprozess und verlangsamter Stoffwechsel, genau.
Thema Nägel, die haben Sie jetzt noch ganz ausgelassen in Ihrer wunderbaren Aufzählung, Frau Dr. Schwenkhagen.
Ja, was machen wir dann, wenn die Patientinnen kommen und sagen, meine Nägel werden so brüchig? Gucken wir nach allgemeinen Übeltätern, wie irgendwie intensiver Nagellacknutzung.
Ab Usus,
ja, das, genau. Und dann gibt's natürlich schon so ein paar Sachen, die man sich anguckt, wie zum Beispiel einen Eisenmangel. Ein Ferritinspiegel ist dann kein übertriebener Luxus, dass man einfach mal schaut, wie ist es mit der Eisenversorgung. Wir fischen sehr, sehr, sehr viele Patientinnen raus, die nicht gut mit ihrer Eisenversorgung sind, was natürlich auch daran liegt, dass Fleischverzicht sehr populär ist und in dem Fleisch ist eben Eisen drin und sonst muss man schon sehr gut gucken, wo kriege ich mein Eisen her, wenn ich völlig auf Fleisch verzichte. Aber das kann ich ja mit einer Labortestung schnell rauskriegen und dann kann man auch gut Abhilfe schaffen. Also auch gerade zum Beispiel beim Haarausfall. Viele Frauen merken einfach, dass mit den Wechseljahren, Wegfall der Hormone, werden die Haare immer dünner, immer feiner. Auch da merkt man, okay, das sieht jetzt so ein bisschen aus, da kriege ich so Geheimratsecken, das ist alles nicht mehr so schön, wie es vorher war. Auch da ist es so, wenn die Frauen eher über so einen diffusen Haarausfall klagen, dann ist sowas wie ein Eisenmangel häufig die Ursache, die wir rauswischen. Der andere Übeltäter, auch beim Haarausfallthema, ist dann die Schilddrüse. Aber das ist gar nicht so häufig, wie man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Eisenmangel finden wir wirklich sehr häufig und das kann man gut ausgleichen. Aber das braucht Zeit. Also das ist nichts von heute auf morgen.
Uns auszugleichen.
Ja, dann 3 bis 6 Monate Eisen ist dann schon nötig, bevor man da wirklich was verändert. Aber das muss man dann einfach auch konsequent machen.
Also zum Haarausfall hatten wir eine Folge, auf die möchte ich jetzt hier nochmal verweisen. Deswegen würde ich eigentlich gerne jetzt nochmal auf das Thema unreine Haut /Pickel/Akne/Rosazea gehen, weil mein Gefühl ist, die meisten können es ja gar nicht voneinander unterscheiden, ne? Also und im Vorgespräch haben sie ja gesagt, Rosazea sei die Akne des Erwachsenen. Das fand ich sehr interessant. Also die wird häufiger. Die wird wahrscheinlicher, wenn ich nicht weiß, was es ist.
Nein. Sie finden an unterschiedlichen Stellen im Gesicht statt. Also da kann man schon mal primär unterscheiden. Die Akne ist tatsächlich häufig in der T-Zone. Mhm. Das spricht die Stirn, die Nase, das Kinn. Wenn wir bei älteren Patientinnen sind, gerne auch an der Mandibularkante, also Unterkieferkante, mit tiefen und knotigen entzündlichen Veränderungen, die dann auch eben gerne auffallen, wenn die Hormone abfallen. Und die Rosazea ist etwas unterschiedlich, weil sie mit Rötungen startet, also mit einer rötlichen Haut im Mittelgesicht, also Nase, so ein bisschen Ansatz der Wange, bisschen die Zornesfalte, die Kinnpartie. Und man sieht dann häufig so ganz kleine, feine Gefäßchen, dann wird die Haut ein Tick gröber, dann kommen kleine rote Pünktchen, kleine winzige Entzündungen dazu. Also sie spielt sich in einem anderen Gesichtskompartiment ab und startet anders. Und was ganz häufig auffällt, ist, die Rosazea-Patientin kommt und sagt ihnen, dass sie eigentlich noch nie was mit Entzündungen im Gesicht und mit Pickeln zu tun hatte. Also die meisten sind durch ihre Pubertät, durch ihr Erwachsenendasein gelaufen, haben vielleicht mal einen periodischen Pickel gehabt, aber haben eigentlich nie eine schlechte oder unreine Haut gehabt, so wie die das formulieren.
Das ist typisch.
Das ist
dann
typisch für die Rosazea.
Das ist sehr gemein dann, ne?
Das ist unschön, genau. Mhm. Und der Akne-Patient ist häufig jemand, der sein Leben lang, also schon als Teenager damit zu tun hatte, die ganze Erwachsenenzeit damit so ein bisschen weitergelaufen ist und dann ja sozusagen in der Lebensmitte merkt, dass sich einfach die Stellen ein bisschen verändern, dass die Entzündungen nicht mehr kleine Mitesserchen sind und kleine Pusteln, die irgendwie oberflächlich liegen, sondern wirklich tiefe Entzündungen, die so entlang von Kinn und Unterkieferkante sind.
Und kann man denn diese beiden Hauterkrankungen in der Lebensmitte dann hormonell erklären? Das ist dieses Missverhältnis, ne, von Testosteron zu Östradiol, das spielt vermutlich eine Rolle.
Also bei der Akne ganz sicher. Bei der Rosazea tatsächlich muss man eher sagen, sie ist eigentlich eine Erkrankung, die zum Beispiel in Schwangerschaften stärker ausgeprägt ist. Wir haben ja auch jüngere Patientinnen tatsächlich, die mit so einem Krankheitsbild durch die Gegend laufen, jetzt nicht nur die Frauen in den Wechseljahren. Also da ist es tatsächlich wieder mit den Hormonen oder mit dem Östrogen nicht erklärbar.
Das würde ich auch so unterschreiben. Also ich sehe oft Patientinnen, die in die Sprechstunde kommen und sagen, meine Haut spielt völlig verrückt, gucken Sie mich mal an. Und dann sieht man, ja, die Haut ist gerötet, aber wie Nicola Otte das eben auch schon beschrieben hat, das ist so einfach feurig im Gesicht, Prickelchen und die sieht überhaupt nicht gut aus. Und das sind durchaus Patientinnen, wenn ich bei denen männliche Hormone messe, dann ist das wie bei vielen Frauen in dieser Lebensphase, da messe ich nicht viel, da messe ich, wenn überhaupt, ganz wenig. Das ist also nicht dieser Androgenexzess, den wir haben bei jungen Patientinnen, bei Frauen mit PCO-Syndrom, das Bild sieht hormonell völlig anders aus. Und das erkläre ich dann den Patientinnen auch und sage, ich glaube, sie brauchen jetzt erstmal eine gute dermatologische Therapie. Das ist jetzt nichts, wo wir irgendwie großartig jetzt mit Hormonen irgendwas Invasives machen, so richtig intensiv, sondern jetzt brauchen wir erstmal die Dermatologin, die sich das anguckt.
Aber kann man es denn erklären? Also wenn dann ganz niedrige Testosteronwerte gemessen werden, Sie sagten ja eben auch, dass es eben dieses Missverhältnis gibt. Sieht man das der Haut an?
Also das ist was, was wahrscheinlich vor allen Dingen für die Haare am Kinn zum Beispiel verantwortlich ist.
Jetzt haben wir sie am Wickel.
Ja, jetzt haben wir sie am Wickel, die gemeinen Hexenhaare, ja. Genau. Und da ist es so, dass man muss sich das so vorstellen, der Vorläufer vom Östradiol ist Testosteron. Das heißt, ich brauche männliche Hormone, um daraus weibliche zu machen. Und wenn mein Eierstock noch normal arbeitet, produziert dieser Eierstock, das sah ganz viel aus, Testosteron, Östradiol. Ein enzymatischer Schritt. Und meine Haut kann das auch. Meine Haut kann, Hautanhangsgebilde können auch Östradiol bilden, die können auch Testosteron bilden. Nur leider ist es so, dass dieser letzte Schritt vom Testosteron zu Östradiol, der wird in der Haut ungefähr, oder im Eierstock ist dieser Schritt 30-fach aktiver als in der Haut. Das heißt, ich habe ein ziemliches Missverhältnis zwischen dem männlichen Hormon und dem Östradiol. Und wenn ich jung bin, habe ich ja noch mein ganzes Östradiol aus dem Eierstock, was es irgendwie kompensiert. Und offensichtlich ist es einfach so, dass dann dieses relative Ungleichgewicht, was eben auch daraus entsteht, dass eben meine Haut nicht in diesem großen Ausmaß aus dem Testosteron Östradiol bildet, das macht dann eben hier diese Haare am Kinn, denen man dann, solange sie nicht weiß sind, korrigiert mich, wenn ich Unfug rede, nee, dann kann man ihnen mit Laser noch irgendwie beikommen. Aber wenn sie einmal weiß geworden sind, komme ich mit der Methode leider auch nicht mehr weiter. Ich muss sie früh genug schicken, damit man noch was machen kann.
Ach, ja. Dann könnte ja eine Rolle spielen, dass wir uns hier in der Haut befinden. Also genau. Das, was in der Haut passiert, übernimmt dann Regie, weil der Eierstock sich abgemeldet hat. Und da haben wir halt dieses 30-fach schlechtere Verhältnis. Und das könnte dann, genau, jetzt so eine steile These.
Das, oder? Ist aber nicht für die Rosacea primär verantwortlich. Ja. Das ist, also der Begriff, und das sieht man auch, ist Inflammation. Da ist ein entzündlicher Prozess in, genau, der Haut. Und die Gefäße sind weitgestellt. Die Haut ist in Alarm, so sieht das aus. Das ist irgendwas anderes, als wenn man diese typischen Akne-Patientin sieht. Das sieht einfach komplett anders aus. Aber natürlich ist es nicht schön, wenn ich dann plötzlich immer eine zauberhafte Porzellanhaut hatte und plötzlich habe ich irgendwelche Beulen im Gesicht. Da, naja, denke ich doch, mein Gott, was ist mit mir los?
Naja, klar. Okay, jetzt kommen wir zurück zu den Haaren, die man rechtzeitig erwischen muss. Kann man Haare, die einfach borstiger werden oder auch, ich kenne das auch, dass, ja, also ich will jetzt nicht das Wort Damenbart benutzen, aber dass die Behaarung an der Oberlippe, dass man einfach denkt, oh, die war früher aber irgendwie auch unauffälliger oder man merkt, es fängt sich mehr Make-up drin als früher oder so. Wie würde man die behandeln?
Tatsächlich gibt es für die Pflaumenbehaarung, gibt es eine Creme, die den letzten Schritt der Haarsynthese sabotiert, sodass ein Haar nicht vollständig hergestellt werden kann. Um diese Creme aber effektiv anwenden zu können, muss ich natürlich erst einmal zumindest diese ganzen Pflaumenhärchen entfernen, weil an dem bestehenden Haar kann es nichts verrichten. Und diese Creme muss natürlich dauerhaft angewendet werden und hat leider wieder die unschöne Nebenwirkung, dass es eben auch kleine Akne-Effloreszenzen geben kann.
Okay, also da muss man sehen, ob man es verträgt.
Da muss man schauen, ob das tatsächlich in Frage kommt und eben auch gucken, ob die Person bereit ist, sich da ein Leben lang jetzt sozusagen oder so lange, wie sie es störend empfindet, diese Creme auch zu benutzen.
Welcher Wirkstoff?
Eflornithin.
Eflornithin.
Eflornithin. Der letzte Schritt, bevor sozusagen ein Haar fertiggestellt ist, der wird sabotiert oder unterbrochen oder blockiert.
Und das funktioniert
blockiert.
Auch gut.
Jein. Also wie gesagt, das funktioniert bei einigen und es funktioniert bei Pflaumenhärchen. Es ist aber tatsächlich eine vergebene Liebesmühe, wenn es dann wirklich die wunderschönen borstigen Hexenhaare sind, die wir dann vielleicht am Kinn entwickeln oder auch an anderen Stellen. Die sind gerne am Kinn. Ich habe viele Damen, die auch wirklich einen Oberlippenbart, also wirklich auch männlichen Oberlippenbart, kräftigen Bart entwickeln. Und da muss man ganz ehrlich sagen, ist die Lasermedizin oder die Laserepilation, wie man das dann nennt, ist schon eine dauerhaftere und auch sehr viel schnellere Methode.
Wie oft würde man das dann machen? Wie oft muss man lasern?
Im Gesichtsbereich sagt man so 4 bis 6 Sitzungen. Wobei ich auch immer ganz ehrlich sage, das ist ja eine Störung in Anführungszeichen, diese borstigen Haare, was ja nicht immer in unserem Leben da gewesen ist, sondern jetzt ja neu dazugekommen ist und entsteht, dass diese Haarwurzeln meinen, ich mache jetzt mal so ein dickes, kräftiges Haar. Und dementsprechend kann ich mit dem Laser immer nur das, was da ist, eliminieren. Aber ich werde diesen Prozess, dass diese Haarwurzeln meinen, sie können auch ein bisschen kräftiger, diesen Prozess werde ich leider nicht komplett stoppen können.
Das heißt, ich muss dann dranbleiben auch.
Das heißt, man hat schon nach 4 bis 6 Sitzungen einen deutlichen Erfolg und eben sehr viel weniger Haare, die einen stören. Irgendwann beginnt es dann natürlich mit einer Weißverfärbung und dann, wie Frau Dr. Schwenkhagen eben schon gesagt hat, dann sind wir tatsächlich mit unserem Laser machtlos.
Weil der Laser einen großen Kontrast braucht, ne? Am besten funktioniert es mit einem ganz dunklen Haar auf einer ganz hellen Haut, ne?
Das also Schneewittchen ist der allerbeste Laserpatient, muss man sagen, weiße Haut und dunkles Haar, aber heutzutage sind die Systeme auch so toll, dass man auch ein leichtes Braun oder auch ja blond vielleicht gerade noch mal eben. Also das klingt jetzt so wenig, wenn wir sagen, na ja gut, da kommen ja dann Haare wieder oder diese Störung ist nicht behoben. Aber die Frauen sind doch tatsächlich extrem glücklich und zufrieden, wenn einfach diese Masse weg ist. Aber wenn sie sich überlegen, 90% dessen, was sie haben, ist verschwunden. Das heißt, es kommt vielleicht noch mal ein Haar rechts irgendwie und in 2 Monaten kommen noch mal 2 links. Das ist ein ganz großer Unterschied, als wenn sie jeden Tag in den Spiegel gucken, haben gestern Abend gezupft und denken, naja, ihr seid ja alle schon wieder da.
Mhm.
Ja, also das,
ja, ich glaub, das
muss man
auch
in Relation setzen. Das bringt eine Menge.
Und was wir sehen ja viele Frauen mit einem PCO-Syndrom, eben einer Erkrankung, wo eine vermehrte Behaarung einen Teil des Krankheitsbilds darstellt, was die Frauen als sehr belastend empfinden, was die schon ihr ganzes Leben mitgeschleppt haben. Und das sind auch wirklich Patientinnen, denen ich frühzeitig dazu rate, sich lasern zu lassen, um einfach auch den Leidensdruck zu reduzieren. Das funktioniert einfach so gut. Ich habe so viele Patientinnen, die völlig frustriert sind, weil sie eben richtig mit einem Bart, ich sag's mal, wie es ist, rumlaufen. Und für die das eine enorme Belastung da ist. Die Pinzette ist immer dabei, damit man bei einem kritischen Blick im Spiegel sofort die Situation entschärfen kann. Die sind so entlastet, wenn man dann sie zum Lasern schickt über den Winter und plötzlich ist es alles anders. Das macht was mit den Frauen. Das ist einfach unglaublich hilfreich.
Und über den Winter, weil die Haut danach sehr lichtempfindlich ist, richtig?
Genau, so 4 bis 6 Wochen nach einer Lasersitzung sollte man nach Möglichkeit nicht unbedingt in der Sonne sein.
Also
in den Urlaub fahren und nicht unbedingt den Hochsommer haben.
Kann man denn jetzt im Fall dieser Borstenhaare und dieser Pfirsichhaare, gibt es da so eine tadellose hormonelle Erklärung, dass man sagt,
nein,
okay, bingo.
Ja, wir haben eben schon über darüber hinaus, aber über das, was wir gerade schon besprochen haben, eigentlich nicht wirklich.
Oh. Mhm. Ist ja schon eigentlich ein starkes Stück, ne? Dass man das dann noch nicht mal irgendwie.
Also es liegt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge. Es gibt, wenn Patientinnen plötzlich merken, ich glaube, das ist wichtig, dass man das einmal sagt, ich verändere mich, mir gehen die Haare aus, mir wachsen Haare überall, dann muss man immer auch mal daran denken, dass es manchmal ganz selten sogenannte androgenbildende Tumore gibt.
Oh,
die
ja
sind mini winzig klein, aber ich habe das auch bisher in meinem Berufsleben selten gesehen. Ich habe gerade neulich wieder eine Patientin gesehen, die das hatte. In dem Fall war es kein Tumor, sondern eine gutartige Veränderung an den Eierstöcken, die einfach passieren kann und die auch nicht gefährlich ist. Aber die Patientin hatte einfach dauerhaft das Doppelte von dem, was junge Frauen haben. Als die Patientin durch die Tür kam, dachte ich, wow, sie hatte ganz männliche Gesichtszüge, sie hatte fast eine Glatze. Sie hatte eine deutlich vergröberte Haut, sie hatte deutlich Haare an den falschen Stellen. Das war gar nicht das Problem, weswegen sie eigentlich kam, sondern damit lebte sie eigentlich schon eine ganze Weile. Und dann ist sie operiert worden, die beiden Eierstöcke sind entfernt worden, weil klar war, da kommt es eben einfach her. Nun habe ich die Patientin nach 3 Monaten wieder gesehen. Die Patientin sieht völlig anders aus. Die Haare wachsen wieder, die Haare im Gesicht sind dramatisch zurückgegangen. Das Hautbild ist viel weicher geworden. Also die ganze Haut ist feiner geworden, ist wirklich nur 3 Monate her. Sie sagt, die Haare auf dem Kopf wachsen, die Haare auf dem Rücken sind weg, die Haare auf dem Bauch sind weg. Da kann man sehen, wie unglaublich potent dieses Testosteron ist, jetzt wirklich auch im negativen Sinne. Und weswegen wir auch immer sagen, bei der Testosterontherapie muss schon gucken, dass man nicht zu viel des Guten nimmt, weil es dann eben einfach auch sich nachteilig auswirken kann. Aber wirklich die Botschaft, also man merkt, dass sich da schnell was verändert, dann ist wirklich was, da muss man sich drum kümmern. Das kann man nicht einfach ignorieren.
Gilt übrigens auch für feine Pflaumenhaare, sogenannte Lanugo-Haare. Ich glaube, das meinen Sie mit den Pfirsichhaaren. Das sieht man ja bei Säuglingen ganz viel. Und wenn wir im Erwachsenenalter irgendwann mal merken das davon deutlich mehr weg, so an den Wangen seitlich oder auch wenn die Wimpern plötzlich extrem lang werden, ohne dass wir irgendwas eingesetzt haben. Da muss man tatsächlich auch mal darüber nachdenken, ob es eine Tumorerkrankung geben kann.
Also was ich hier raushöre, ist, Frauen in den Wechseljahren auch da nicht alles als der Phase im Leben geschuldet zuordnen, sondern im Zweifel tatsächlich das mal hormonell erklären lassen.
Vor allen Dingen, wenn die Dynamik so ist, wenn da plötzlich was passiert, was ich jetzt nicht zuordnen kann, wenn ich irgendwie 3-4 Hexenhaare kriege, dann würde ich sagen, okay, das ist alles vollkommen im Rahmen. Aber wenn man merkt, das nimmt einfach geradezu explosionsartig zu, oder man wird vielleicht auch von der Familie drauf angestrichen, mein Gott, du hast ja die ganzen Haare verloren.
Okay, also das ist wichtig, dass wir das hier einfach einmal aussprechen. Ne? Aber ich würde jetzt gerne einmal zurückkehren zu den Frauen, die Gott sei Dank so ein Thema nicht haben und einmal abfragen. Also wenn ich mich jetzt für eine Hormonersatztherapie entscheide, also sagen wir mal, ich nehme bioidentische Hormone, ein transdermales Östradiolgel und abends eine Kapsel mit Progesteron. Was macht das mit der Haut? Also was weiß man da wirklich drüber? Ne? Ich habe gesehen, es gibt ja schon immer mal auch Veröffentlichungen dazu, aber ja.
Also es ist ein nice to have additional benefit. Also wenn ich eine Frau vor mir sitzen habe, die eine Hormonersatztherapie braucht, weil sie schwitzt, dann hat die sicherlich einen Zusatzeffekt. Den hat sie auf den Knochen, den hat sie an ganz vielen Endpunkten, den hat sie eben auch durchaus auf die Haut. Es ist aber nicht so, dass wir eine Hormonersatztherapie aufschreiben würden, weil für eine Frau vor mir sitzt, sagt, es geht mir total gut, alles ist schön,
naja,
in meinem
gut,
Leben.
Das ist ja irgendwie
ja,
klar.
Genau, aber die Frage kommt durchaus. Ich möchte jetzt nicht altern, ich möchte jetzt Hormone, damit ich länger jung bleibe. Das würde ich so sicher nicht unterschreiben. Und es hat auch viele Versuche gegeben mit diesen sehr potenten Hormonen, nach dem Motto, ich schmiere mir einfach die Creme ins Gesicht mit Östradiol. Und das ist auch gemacht worden. Und dann sieht man eben, dass dieses Östradiol genauso durch die Haut geht, wie dieses bioidentische Östradiolgel, was ich für die HRT benutze. Das ist im Prinzip genau das Gleiche. Und dann kriege ich eben Blutspiegel. Und was ich dann mache, ist, ich mache mit Östradiol dann eine Hormontherapie. Die ist ganz klar vergleichbar dem, was ich über das Gel mache. Und ich kriege dann aber auch die gleiche Nebenwirkung. Ich habe aber vielleicht, wenn ich noch eine Gebärmutter habe, gar keinen Schutz vor Gebärmutterschleimhautkrebs. Wir haben schon so Situationen gehabt, wo Patientinnen dann mit einem Östradiol-haltigen, 17-Beta-Östradiol-haltigen Haarwasser behandelt worden sind. Und ja, das funktioniert auch. Die Haare werden schön. Aber das Problem ist, das macht systemische Blutspiegel.
Und hätte
das
17-Alpha-Östradiol
genau,
sein müssen.
Genau, hätte 17-Alpha-Östradiol sein müssen. Und wenn ich jetzt 17-Beta-Östradiol ins Gesicht schmiere, dann mag das vielleicht für die Haut toll sein, aber wenn ich das lange genug mache, habe ich genau die gleichen Risiken, wie ich das bei einer systemischen Hormontherapie habe. Und ich weiß möglicherweise gar nicht, was ich da tue. Was man davon ausnehmen muss, ist die Therapie der Scheide. Da haben wir streng standardisiertes Vorgehen, das wirkt Wunder.
Aber das also ist lustig, dass Sie das jetzt direkt ansprechen, weil das ist das, was ich wirklich nicht verstehe. Warum funktioniert das in der Vagina und zwar super? Man muss ja auch nicht Östradiol nehmen, man könnte ja Östriol nehmen. Also
genau,
das
machen wir ja auch in der Regel.
Genau, ist ja das weitaus gängigere im vaginalen Bereich. So, warum funktioniert das da?
Die Haut ist unverhornt. Also eigentlich ist es Scheidenhaut, ja, und diese Scheidenhaut sieht auch durchaus ähnlich aus, aber sie ist unverhornt.
Dann müsste sie doch noch viel durchlässiger sein, oder?
Ist sie
nicht?
Auch.
Scheidenhaut,
deshalb
ja.
Deshalb können wir das ja damit auch therapieren. Deshalb kann ich die Scheide 1a therapieren, das funktioniert wunderbar, aber wenn ich das im Gesicht mache und vor allen Dingen weiß ich da, Maximaldosis ist 1 Milligramm Östriol pro Woche. Das ist 2 mal 0,5. Wir therapieren in der Regel mit 0,03, also ein Bruchteil. Das reicht schon, um diese Scheidenhaut tipptopp in Ordnung zu bringen.
Weil sie nicht verhornt ist.
Weil sie nicht verhornt ist. Es funktioniert total gut. Das reicht komplett. Also das ist super wenig. Wir haben auch Laser für die Scheide. Das heißt, die Haut reagiert eigentlich ganz ähnlich, aber sie ist eben viel leichter ansprechbar, weil wir diese Hornschicht, die ich über
sie ist mit
habe.
Hormonen viel leichter ansprechbar,
ja, genau. Ja,
weil die nicht durch die Hornschicht
genau,
müssen.
Genau, der muss nichts durch und das Progesteron zum Beispiel kann ich in der Scheide anwenden, das geht in die Zirkulation.
Stimmt, auf
aber
der Haut geht's nicht.
Auf der Haut geht's nicht. Das liegt einfach daran, dass die Haut, die übrige Körperhaut ist eben was vollkommen anderes als meine Scheidenhaut. Was spannend ist, ist, dass es Entwicklungen gibt dahin, dass man versucht, Östrogene zu entwickeln, die wirklich nur in der Hautschicht wirken und sobald sie durch die Hautschicht durchgehen, inaktiviert werden.
Aber das wäre doch super.
Genau, aber wir reden hier von in der Entwicklung und Zukunftsmusik. Ja, und wenn ich solche Patientinnen habe, die eigentlich gar nichts haben und nur fragen nach Hormonen, dann sage ich, da habe ich eine Idee für sie. Da brauchen wir jetzt mal ästhetische Medizin und dann schicke ich sie zu Nicola Otte, die weiß, wie man das macht.
Mhm. Aber sagen Sie, zu mir hat kürzlich eine Freundin gesagt, ich habe meine Dosis erhöht und es schießt mir ins Gesicht. Ich sehe jünger aus. Hören Sie das öfter?
Nee. So würde ich das einfach nicht sagen, dass ich dann plötzlich, dass die Patientin sagen, ich sehe jünger aus, das ist phänomenal, dass das so gut funktioniert hat. Ich will das auch nicht kleinreden, ja. So, ich weiß nicht, wie viel sie vorher genommen hat, wie viel sie jetzt nimmt, aber wir bewegen uns mit der modernen Hormontherapie wirklich am untersten Rand von dem, und das auch aus gutem Grund, weil wir ja möglichst risikoarm therapieren wollen, ja. Also wir therapieren ja auch nicht nach Blutspiegeln, sondern nach Wohlfühlen. Also das Wichtigste ist, schläfst du gut? Hast du Hitzeballung? Wie fühlst du dich? Ist die Stimmung gut? Das sind so unsere Themen, um die es geht. Und auch zum Beispiel für den Knochen wissen wir, dass wir zum Erhalt des Knochens brauchen wir wirklich nur wenig Östrogen, Östradiol, damit der Knochen stabil bleibt. Da brauchen wir nicht viel. Und das ist das, was wir machen. Das heißt, wenn ich jetzt einer Patientin plötzlich Unmassen von Östradiol gebe, dann bin ich sicher, dass man das an der Haut irgendwann auch sieht. Das ist aber irgendwie nicht mehr zeitgemäß.
Aber Sie hatten mir gerade noch gewunken, Frau Dr. Otte.
Ja, wie Sie gerade so schön sagten, die Hormone schießen mir ins Gesicht. Also ja, Hormone funktionieren an der Haut. Und ich wollte jetzt so ein bisschen vorbeugen, dass jetzt irgendeine Hörerin auf die Idee kommt, die Hormone, die sie vielleicht an der Oberschenkelinnenseite oder am Oberarm anwendet, jetzt plötzlich mal im Gesicht anzuwenden. Weil dann hätte ich ja die gleiche Menge und hätte ja nicht zu viel oder ein anderes Produkt.
Interessanter Gedanke.
Genau. Das Problem ist nur, dass diese östrogenhaltigen Gele sind ja in einer Galenik, die, das ist ja wirklich ein ganz, ganz dünnes, alkoholhaltiges Gel. Das heißt, wenn ich mir das ins Gesicht creme, dann weiß ich, dass ich diese Damen dann ganz schnell bei mir in der Praxis sehen
werde.
Weil
es genau das ist, was die Haut nicht braucht. Ne?
Nein, eigentlich. Das macht sie, das zerstört wieder die Hautbarriere, also macht die Hautbarriere wieder durchlässig, das macht Trockenheit, das macht Rötung, das macht Tupfung. Das heißt, das ist auch keine Idee.
Es ist lustig, ich habe mir nämlich genau den gleichen Gedanken gemacht und mich gefragt, warum dann nicht die Frauen, die eben die Innenseite Oberschenkel oder den Oberarm, der müsste dann ja auffallend gut aussehen, ne? Über die Jahre, die man Östradiol nimmt.
Also ehrlicherweise, ich finde schon, dass es durchaus Veränderungen gibt an den Hautstellen, wo man das einsetzt.
Aber davon habe ich vielleicht am Oberschenkel jetzt nicht so einen wahnsinnigen Nutzen. Und wie gesagt, es gibt auch Patienten, die sagen, oh, dann kann ich es mir ins Dekolleté schmieren. Das ist genau die Stelle, wo es nicht eben nicht hingehört. Auch weil das ist verdammt dicht an der Brust. Und ich meine,
genau.
Dick im Beipackzettel steht, nicht in
bitte
die Nähe
nicht.
Der Brust.
Bitte
und
das, nicht
da
dahin schmieren.
Da gehört es nun wirklich nicht hin. Ja, also es ist nicht so, als hätte man jetzt im großen Stil untersucht, was passiert, wenn man Östradiolgel auf die Brust schmiert. Aber ich möchte das auch gar nicht untersuchen, weil naheliegend ist, dass es keine gute Idee ist.
Ja, auch von der Struktur der Haut, ne? Weil das ist einfach genau wie
braucht
im Gesicht sehr wenig
Galenik.
Robust. Ne?
Gerade auch in unserer Lebensmitte braucht die Haut ja durchaus auch einen kleinen Klecks Fett und ein bisschen mehr Pflege als nur so ein wässriges alkoholisches Gel.
Ja, man könnte ja das Gel nehmen und danach noch eine Pflege. Ne? Trotzdem hat man ja eine alkoholische Lösung, löst
man
einem ja
drauf.
Das Hautfett auch einfach raus.
Ja,
ne? Und genau das will man nicht.
Also ich bin ja ein großer Fan von Hormonen. Ich glaube, ich möchte das nicht ausprobieren.
Nein,
auf gar keinen Fall.
Okay, ich glaube, jetzt ist hier angekommen bei mir und bei den Hörerinnen, dass das erstmal einfach erscheint, aber eben noch nicht einfach ist mit Östradiol. Sie sind eine erfahrene Hautärztin, die jeden Tag mittelalte Frauen sieht. Was ist Ihr favorisiertes Mittel, um die Kollagensynthese am Leben zu erhalten, zu stimulieren, ihr Gutes zu tun?
Das ist natürlich immer abhängig davon, wie ist der Hautbefund, wie sieht die Dame aus, geht es mehr um Porenverfeinerung, sind es feine Linien, sind es tiefe Linien. Je nachdem würde man immer ein wirklich ganzheitliches Konzept erarbeiten. Das heißt, wir fangen schon an mit der Hautpflege, dass wir da einmal nachschauen, was wird genutzt, passt das, wie sieht die Haut aus, würde ich jetzt sagen, sie ist gut gepflegt, dann lasse ich gerne der Patientin auch ihre Pflegeprodukte, erweitere vielleicht das eine oder andere, weil wir schon wissen, dass Vitamin C und Vitamin A, also sprich in den Kosmetikprodukten, das ist meistens Retinol oder Retinaldehyd, dass das Substanzen sind, die wirklich nachweislich die Kollagensynthese anregen und noch viele weitere gute Eigenschaften
aber
haben.
Aber auf die beiden, die liegen oben auf. Ne?
Die
das
liegen
kann man
oben
sagen,
auf.
Ne?
Wie ich neu gelernt habe, ist tatsächlich auch Hyaluronsäure etwas, was wir ab 50 nicht mehr selber produzieren. Ich habe früher mal gesagt, das ist so ein bisschen die Mogelpackung, weil es bindet Wasser, es macht so einen schönen leichten Fülleffekt und vielleicht auch einen kleinen Glow. Aber tatsächlich ist Hyaluron etwas, was auch Zellstrukturen mit wieder anregen kann. Das heißt, auch das ist ein wichtiges Kosmetikum. Und das ist so der erste Schritt, den wir wählen. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie kann ich jetzt das Hautbild verfeinern, straffen, stärken? Und Die meisten Methoden, muss man sagen, gehen über kleine Verletzungen, die wir der Haut einbringen. Das heißt, entweder ist es ein Mikroneedling, was die Kosmetikerin durchführt oder die Patientin zu Hause.
Mit so einem Roller, ne? Mhm.
Genau, weil das ist ja eine ganz kleine Verletzung. Die Haut muss an dieser Stelle sich reparieren, muss sich erneuern, bekommt einen Impuls. Und den kann ich tatsächlich verstärken, wenn ich das möchte und das Hautbild das erfordert, indem ich Hitze mit dazu nehme. Und da habe ich wieder verschiedene Möglichkeiten mit Lasern, die entweder so leicht sind, dass ich am nächsten Tag durchaus auf die Straße gehen kann. Das ist also für die Patientin, die noch feinere Strukturveränderungen braucht, als auch Laserverfahren, Frexel-Laser, so genannte Frexel-Laser, fraktionierte, wenn man punktuelle Verletzungen setzt, wo man wirklich vielleicht auch mal eine Woche sich Zeit nehmen muss und zu Hause bleibt, weil es Regeneration braucht. Und dann gibt es noch so ganz wunderschöne neue Methoden. Unser sogenannter Grill.
Grill?
Ja, Grill ist ein geflügeltes Wort. Das sind halt wirklich feine kleine Nädelchen, die an ihrem Ende nicht kolumiert sind. Das heißt, dort ist sozusagen eine offene Stelle und es wird Radiofrequenz in die Haut hineingebracht. Und das ist etwas, was genau wie Laserenergie, Laser ist ja auch nur angeregtes Licht letztendlich und bringt Hitze. Und hier kann es genauso wie durch die Lasermedizin zu Kollagen-Shrinking kommen und einer Anregung der Neusynthese.
Also erst das Shrinking und dann die Synthese oder ist das im Grunde genommen eins?
Das Shrinking passiert in der Sekunde und je nachdem, welches System ich anwende, kann ich das auch direkt in der Behandlung schon sehen. Also ein fraktionierter CO2-Laser, also das, wo ich dann wirklich mal zu Hause bleibe, weil es sehr intensiv ist, das sehen Sie in der Sekunde, wo Sie das anwenden. Und so, wie ich das jetzt gerade so ein bisschen schrittweise erklärt habe, guckt man wirklich auch, was möchte dieser Mensch erreichen? Die wenigsten wollen 20 Jahre jünger aussehen. Die meisten wollen eigentlich nur einen kleinen frischen Kick. Die möchten einfach nur mal wieder so ein bisschen, dass alles etwas saftiger aussieht und vielleicht etwas feiner. Und tatsächlich geht der Trend auch dahin, dass man sagt, man möchte alltagstauglich bleiben. Ich möchte eigentlich nicht eine Woche frei nehmen und mich 3 Monate vor der Sonne irgendwie verstecken. Sondern ich möchte eigentlich was machen, was mir gut tut, was mir hilft und was tatsächlich in mein Leben, in meinen ganz normalen Alltag hineinpasst.
Mehr wie so ein Friseurbesuch.
Tatsächlich so ein fraktioniertes Lasern, so ein nicht abtragendes oder auch dieses Mikrofrequenz-Needling oder auch nur Needling, das sind schon Verfahren, die am nächsten Tag gut abdeckbar sind, wenn sie überhaupt dann kleine Rötungen oder kleine Punkte hinterlassen.
Mhm. Haben Sie ein Lieblingsverfahren? Ganz persönlich?
Also es war lange Zeit der nicht abtragende Frexel-Laser, weil er einfach, wie gesagt, genau das widerspiegelt, dass ich eine gute Effektivität habe und nicht ausfalle. Also wirklich so wie so ein Landstein. Peeling haben wir früher mal zu Fruchtsäure gesagt, so könnte man sagen Lunchtime-Laser. Mittlerweile muss ich gestehen, dass die Mikrofrequenz-Needling-Geräte doch sehr viel mehr Potenzial haben. Da ist doch noch mehr Energie und eben auch die Verletzung der Oberhaut. Das heißt, ich habe sowohl an der Oberhaut eine Verfeinerung und Linienminderung als auch in der Tiefe wirklich eine Anregung vom Kollagen. Kann da auch ein bisschen spielen, kann mit verschiedenen Eindringtiefen arbeiten und komme bis zu 4 Millimeter. Wenn es sein soll.
Und ist das dann auch so alltagstauglich?
Relativ, ja. Also sie gehen raus bei mir und sehen halt aus und fühlen sich, als hätten sie einen Sonnenbrand. Das heißt, das Gesicht ist gerötet und geschwollen und fühlt sich eben etwas gespannt an. Und am nächsten Tag ist das meiste davon eigentlich Geschichte.
Mhm.
Dann brauchen wir ein bisschen Geduld und Zeit, weil wie gesagt, ich habe ja was kaputt gemacht und das muss ich regenerieren. Das heißt, wir brauchen dann schon so 4 Wochen, bis man wirklich auch Veränderungen wahrnimmt, die dauerhaft bleiben.
Also im Grunde genommen geht dieser große Trend, dass die Eingriffe immer kleiner werden und immer so alltagstauglicher, immer weiter. Ja.
Definitiv. Ich meine, nichtsdestotrotz werden auch die intensiveren Methoden werden verfeinert. Auch da gibt es viele neue Geräte. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade hier den Rahmen vielleicht sprengt, aber im Prinzip geht es ja im Moment um die Patientin, die erstmal reinkommt und feststellt, ich verändere mich, ich brauche mal wieder, wie ich immer so schön sage, frische Kick. Also das ist eigentlich so das, was wir am häufigsten haben. Und natürlich spielt ja auch irgendwo mit, was bin ich bereit auszugeben oder was möchte ich erreichen. Und insofern, ich lese für mein Leben gerne und mache das wirklich, das ist eins meiner Lieblingstools. Ich sitze gerne am Gerät, ich plaudere dabei mit meinen Patienten. Und weiß eben auch, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass eine Patientin in den Spiegel schaut und sagt, ich sehe jetzt aber wenig Unterschied, wenn man vielleicht ein leichtes Verfahren gewählt hat.
Das ist natürlich tatsächlich.
Das ist angenehm.
Ja. Sie haben gerade die Kosten angesprochen. Ja. Wo steigt man ein?
Soll ich es wirklich sagen? Okay.
Ich meine, es ist also klar, dass das von Praxis zu Praxis variiert.
Also ich würde sagen, für so ein kleines Frexel-Lasern, für die Haut, die jetzt noch nicht wirklich massiv geschädigt und gealtert ist, da liegen wir bei so 500-600 Euro für eine Sitzung.
Und das ist auch ein Verfahren, wo man so 4-5 Sitzungen, haben Sie vorhin gesagt, ne?
Nee, das war das Enthaaren. Tatsächlich bei diesen kollagenanregenden Methoden, bei den leichteren kann man tatsächlich bis zu 3 Sitzungen machen. Das ist aber wirklich ab
Geschmackssache.
Ja, das überlasse ich immer dem Patienten, der guckt in den Spiegel und sagt, wunderbar, so wollte ich aussehen. Oder er sagt, ich hätte ganz gerne noch ein bisschen mehr davon. Das kann jeder frei wählen. Und alle 4-6 Wochen wäre so der früheste Zeitpunkt, wo man das tun kann. Wir haben ja nicht so einen ganz, doch wir haben einen langen Winter, aber trotzdem gibt es ja dann doch mal die eine oder andere Reise, auch mit Skiurlaub etc. Also das muss schon irgendwo geplant werden zwischen November und ich sag mal April.
Und der Anteil derjenigen, die nur einmal kommen, ist wahrscheinlich relativ niedrig, ne?
Ist wirklich total unterschiedlich. Mhm. Also das ist, geht wirklich nach Budget und auch Ansprechrate. Man muss ja auch sagen, wir sind zwar alle aus dem, oder wir haben alle den gleichen Bauplan und sind alle irgendwie gleich strukturiert, was die Haut angeht. Und trotzdem sehen wir natürlich Unterschiede, weil jedes Leben ist anders. Ne? Die Stressfaktoren, die wie zum Beispiel Schlafmangel, wie ich mich ernähre, ob ich rauche, wie viel Sonne ich habe.
Naja,
also da spielt ja alles auch mit in meinen Heilungsprozess und Regenerationsprozess. Und auch das Lebensalter muss man mit einkalkulieren, weil natürlich eine Haut, die, ich sage jetzt mal, 80 ist, hat nicht mehr so hohe Regenerationsfähigkeit wie jetzt eine Haut mit 50.
Das bedeutet längere Pausen oder das bedeutet andere Verfahren?
In den meisten Fällen bedeutet das intensivere Maßnahmen, um den gleichen Effekt zu bekommen. Und tatsächlich ist bei den jüngeren Patientinnen und guter Regeneration, die sind häufig auch mit einer Sitzung schon sehr zufrieden.
Mm.
Sind dann eher so Partien, also ich sag mal gerade so.
Der Hals.
Ja, ganz schwierig, aber auch die Augenpartie, feine Fältchen um die Augen. Da möchte man eigentlich nicht unbedingt die Hyaluronsäure applizieren, weil die ganz gerne dann auch mal zu intensiv ist, nach ein paar Monaten und Wochen auch Puffy-Eyes macht, man das alles wieder auflösen muss mit Hyalase, einem Enzym, was dann auch die eigene Hyaluronsäure schädigen kann. Das heißt, das ist zum Beispiel ein Bereich, der wunderbar funktioniert eben für das ganz normale Needling oder eben auch für das nicht ablative Frexellasern, also das nicht abtragende, wo die Haut intakt bleibt von außen.
Also es geht nach Bereich, es geht nach Patientin, es geht nach Bedürfnissen, wird
ganz individuell,
Wünschen und so weiter.
Bestimmt.
Aber was ich noch einmal ins Verhältnis gerne setzen würde, es waren ja lange die Peelings, ne, die Fruchtsäure-Peelings, mit denen man so eingestiegen ist, wenn man dann was machen wollte. Ne?
Mhm.
Wie stehen die denn jetzt so aus Ihrer Sicht und Erfahrung zu solchen Einstiegslasersitzungen?
Also bei den Peelings muss man ja immer unterscheiden, wie tief komme ich. Und das von Ihnen gerade angesprochene Fruchtsäure-Peeling ist ja ein ganz oberflächliches. Das heißt, das ist ein wunderbares Tool für die junge Patientin zwischen 20 und 30. Das ist immer noch eine gute Indikation, wenn ich wirklich Entzündungen habe, wenn ich kleine Aknebeschwerden habe. Aber ich sag mal, für die Frau, die dann 40, 50 ist oder dann doch noch ein paar Tage älter, da müsste man dann schon ein TCA-Peeling, also Trichloressigsäure-Peeling, benutzen, ein mitteltiefes Peeling, um ähnlich gute Effekte zu erzielen, wie man das auch mit einer Lasertherapie dann schafft.
Mhm.
Jeder benutzt eigentlich das, womit er groß geworden ist und was er einfach besser beherrscht.
Okay.
So würde ich das immer sagen.
Also es hängt dann auch ganz stark von der Erfahrung.
Auf jeden Fall.
Okay, das, was einem dann empfohlen wird.
Mhm.
Und das gilt sicherlich dann auch für Botox, Fadenlifting und all diese Dinge. Ne? Da gibt es dann sicherlich auch Kollegen, die würden einem erstmal das empfehlen und andere würden eher sagen, ich würde Ihnen jetzt zum Laser raten. Oder? Kann man das so sagen?
Jein, sicherlich das, was man beherrscht, das wird natürlich auch in erster Linie angewandt und empfohlen. Aber schön ist immer die Kombination aus allen Möglichkeiten, die ich habe und das dann individuell wirklich auf das Bedürfnis des Patienten.
Mhm.
Das heißt, es ist ja tatsächlich das eine, die Laserung ist ja eher für die Hautstruktur, dass alles etwas fester wird, dass ich wieder Kollagenfasern bekomme, dass sich das ganze Hautbild wieder anders anschauen lässt und anfasst. Und wenn ich über Peeling nachdenke, habe ich immer noch einen Oberflächeneffekt. Wenn ich über ein Fadenlifting nachdenke, wie das Wort Lifting schon sagt, dann ziehe ich möglicherweise meine kleinen entstehenden Hängebäckchen irgendwie ein bisschen Richtung Ohr. Also das bedient ja alles ganz andere Bereiche, die ich vielleicht verändern möchte. Botox beispielsweise, viel verschrien und sicherlich jetzt auch hier nicht der richtige Platz. Aber wenn ich mit Botulinumtoxin zum Beispiel die Zornesfalte ruhig stelle, dann kann ich in einer anschließenden Lasersitzung erreichen, dass die Haut auch dann genau in diese ruhige Phase hineinheilt und nicht wieder die ganze Zeit aktiv sich mitbewegt. Oder eine Hyaluronsäure, die appliziert wird in die tiefere Hautschicht, die ist ja durchaus auch eine nährende Substanz. Das ist ja wie,
ich sag mal, befeuchtend ganz stark.
Genau, also Zellstruktur anregend, und es gibt ja auch andere Stoffe als Hyaluronsäure, aber so grundsätzlich ist das heutzutage nicht mehr nur einfach ein Fülleffekt, ein Aufbaueffekt, ein Kaschieren von vielleicht eingesunkenen Stellen, sondern diese Stoffe haben mittlerweile auch zellanregende Wirkungen. Und man hat ganz früher tatsächlich mal Studien gemacht mit Patientinnen, die mit Eigenfett unterspritzt worden sind und mit Hyaluronsäure. Man hat festgestellt in den Langzeitprüfungen und Beobachtungen, dass die Patienten mit der Hyaluronsäure eine viel bessere Hautstruktur und Elastizität hatten als die mit dem Eigenfett, weil eben diese Hyaluronsäure auch diese Wasserbindungskapazität hat und diesen Pflegefaktor noch mit drin hat.
Also ich höre daraus, dass es dann halt doch sehr darauf ankommt, bei wem man sich behandeln lässt, ne? Und damit würde ich jetzt auch gerne aussteigen aus dem Thema. Können Sie einen Rat geben? Was würden Sie sagen, ist der richtige Weg, wenn ich jetzt so Gefühle habe von, ach, vielleicht wünsche ich mir das mal? Wie findet man einen guten Arzt, eine gute Ärztin?
Ich würde sagen, viel ist immer Empfehlung, dass vielleicht der Freundeskreis schon mal irgendwo war. Und man sieht ja auch, wie die Damen und Herren dann ausschauen und ob einem das gefällt. So, jeder Arzt hat auch so seine Handschrift, wie er Menschen verändert und wie intensiv. Und natürlich ist das Internet, glaube ich, nach wie vor auch sehr hilfreich. Jetzt vielleicht nicht unbedingt die Yameda-Beurteilung, aber ich glaube, viele haben mittlerweile eine sehr gut gestaltete Internetseite, auf der man auch sieht, wie breit gefächert jemand ist.
Ja, und den Menschen ins Gesicht gucken, wie sie selber aussehen, oder?
Ja, hilft, glaube ich, auch. Ja. Und vielleicht einfach ein Beratungsgespräch, weil man kann auch tatsächlich einfach mal hingehen. Man zahlt vielleicht irgendwie 2 Euro dafür, aber dann hat man so ein persönliches Gefühl. Ist das jemand, der mich jetzt überrollt, der mir gleich sofort jetzt irgendwie alles Mögliche anbieten möchte und ich muss 5.000 Euro bezahlen? Oder ist das jemand, der sich Zeit nimmt, der erstmal mit mir ins Gespräch geht, der vielleicht auch ein paar Dinge wissen möchte? Und der mir vielleicht auch verschiedene Behandlungswege erstmal aufzeigt und mich selber auch entscheiden lässt und mitreden lässt. Das finde ich immer ganz wichtig.
Es ist ja so, wie es heute gehandhabt wird, der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Könnte länger werden, ja.
Ja, ich glaube, das nehmen wir jetzt als Schlusswort.
Sehr gerne.
Frau Dr. Otte, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier gewesen sind. Frau Dr. Schwenkhagen, vielen, vielen Dank auch für die Vermittlung. Da habe ich mich sehr drüber gefreut und ich mache jetzt hier offiziell einen Podcast-Antrag. Geht an Frau Dr. Otte von mir. Vielleicht haben Sie ja noch mal Lust, noch eine Folge zum Thema Haut mit Meno an mich.
Vielleicht finden wir ja noch was
für
passt.
Meno an mich. Ich bin ganz sicher.
Okay.
Herzlichen Dank
an
Sie beide. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Post von euch an podcast@brigitte.de. Schreibt uns, was euch berührt, entsetzt, freut und bewegt oder einfach so, um uns Feedback für den Podcast zu geben. Und wenn ihr uns eure Geschichte erzählen wollt, gerne eine Mail an podcast@brigitte.de. Wir freuen uns drauf. Und bitte bewertet uns auf den Plattformen, verteilt Sternchen und am besten schreibt was. Das hilft uns, dass wir weitermachen können mit Meno an mich. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Mitte des Lebens. In der nächsten Folge ist Julia Schmidt-Jorzig wieder dran. Eure Diana Helfrich.